Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus 1. Königebuch, Kapitel 6. 1. Buch Könige, Kapitel 6. Und ich lese das ganze Kapitel. Im April des 4. Jahres, in dem Salomo über Israel regierte. Es war das 480. Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Begann der König, das Haus für den Herrn zu bauen. Dieses Haus, das Salomo für den Herrn baute, war 30 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Die Halle vor dem Haus war 10 Meter breit und 5 Meter tief. Im Haus waren auch Fensteröffnungen mit Rahmen und Gitterwerk. Außen an den Seitenwänden und an der Hinterwand ließ er einen mehrstöckigen Anbau errichten. Der untere Anbau war 2,5 Meter breit, der mittlere 3 Meter und der obere 3,5 Meter, weil sich die Mauer des Tempelhauses in diesen Stufen nach oben verjüngte. So mussten die Balken nicht in die Tempelmauer eingelassen werden, sondern konnten aufliegen. Beim Bau des Hauses wurden Steine verwendet, die man schon im Steinbruch fertig behauen hatte. So waren weder Hämmer noch Meißel oder sonstige eiserne Werkzeuge auf der Baustelle zu hören. Der Eingang zum Anbau war auf der rechten Seite des Hauses. Über Wendeltreppen gelangte man zum mittleren und oberen Stockwerk. Als die Mauern fertig waren, ließ Salomo das Haus mit Balken und Bohlen aus Zedernholz decken. Der Anbau fasste das ganze Haus mit Zedernbalken ein. Jedes Stockwerk war 2,5 Meter hoch. Damals kam folgendes Wort des Herrn zu Salomo: Du baust mir dieses Haus. Wenn du nach meinen Ordnungen lebst, meine Vorschriften befolgst und meine Gebote hältst und darin lebst, dann werde ich auch zu meinem Wort stehen, das ich deinem Vater David gegeben habe. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Nachdem Salomo den Rohbau vollendet hatte, ließ er die Wände des Hauses mit Zedernholz täfeln, und zwar vom Fußboden bis zu den Deckbalken. Den Fußboden selbst ließ er mit Zypressenholz auslegen. 10 Meter vor der Rückwand des Hauses ließ er eine Zwischenwand aus Zedernholz errichten, um hinten einen Raum für das Höchstheilige zu schaffen. Der Tempelraum davor war noch 20 Meter lang. Er war ganz mit Zedernholz getäfelt, sodass keine Mauer mehr zu sehen war. Die Täfelung war mit Schnitzereien von wilden Kürbissen und Blütenkelchen versehen. Den hinteren Raum im Haus ließ Salomo herrichten, weil er dort die Bundeslade des Herrn aufstellen wollte. Dieser Raum war 10 Meter lang, 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Er ließ ihn mit reinem Gold überziehen. Auch den Zedernholzaltar überzog er damit, ebenso die Wände des Tempelhauses. Vor dem hinteren Raum ließ Salomo goldene Ketten anbringen. So überzog er das ganze Haus vollständig mit Gold, auch den Altar, der zum hinteren Raum gehörte. Im hinteren Raum ließ er 2 5 Meter hohe Cherubim aus Olivenholz anfertigen. Ihre Flügel maßen je 2,5 Meter, sodass sie ausgespannt 5 Meter breit waren. So war es auch bei dem anderen Cherub. Beide Cherubim hatten genau die gleiche Größe und Gestalt. Beide waren 5 Meter hoch. Er ließ die Cherubim mitten in diesem innersten Teil des Hauses aufstellen, sodass ihre ausgespannten Flügel sich in der Mitte berührten und außen bis an die Seitenwände reichten. Auch die Cherubim wurden mit Gold überzogen. Alle Wände des Hauses im Inneren und im äußeren Raum wurden mit eingeschnitzten Reliefs von Cherubim, Palmen und Blumengebinden geschmückt. Die Fußböden wurden mit Gold überzogen. Der Eingang zum hinteren Raum bekam Türflügel aus Olivenholz, die von einem fünffach gestaffelten Türrahmen eingefasst waren. Auf die beiden Türflügel waren Cherubim, Palmen und Blumengebinde eingeschnitzt. Sie wurden dann ganz mit Gold überzogen. In die Cherubim- und Palmenornamente wurde das Gold aufgehämmert. Ebenso war es mit dem Eingang zum Tempelraum. Die vierfach gestaffelten Türrahmen waren aus Olivenholz. Die beiden Türflügel, von denen jeder zwei drehbare Blätter besaß, bestanden aus Zypressenholz. Sie waren mit eingeschnitzten Cheruben, Palmen und Blumengebinden verziert, deren Vertiefungen mit Gold ausgeschlagen wurden. Den inneren Vorhof ließ Salomo mit einer Mauer von drei Lagen Quadern und einer Lage Zedernholzbalken umgeben. Im April seines vierten Regierungsjahres war die Grundmauer für das Haus des Herrn gelegt worden, und im November seines 11. Jahres war es mit seiner gesamten Einrichtung vollendet. 7 Jahre hatte Salomo daran gebaut. Ich habe jetzt hier nach der neuen evangelistischen Übertragung vorgelesen. Meines Erachtens hat die den Vorteil, man versteht vieles beim ersten Lesen. Wer jetzt zum Beispiel bei diesem Text so eine Elberfelder-Übersetzung hat, der stößt an der Grenze. Weil der hebräische Text ist ziemlich schwierig und man muss sich an manchen Stellen einfach entscheiden, wie man es übersetzt. Aber entscheiden muss man sich, damit man irgendwie eine Vorstellung kriegt, was hier geschildert wird. Von daher ist es eine recht gute Übersetzung hier, damit man ungefähr ein Bild kriegt von dem, was hier gemeint ist. Ja, das ist die Hauptaussage des ganzen Kapitels. Ich weiß nicht, ob ihr drauf gekommen wärt. Also an und für sich ist das Kapitel ja von einer gewissen Harmonie durchdrungen, ne? Also der Tempel symbolisiert die Harmonie zwischen Gott und uns Menschen. Gott nimmt Wohnung unter uns. Und der Tempel wird auch so beschrieben, er enthält Elemente, sagen wir mal, die Gottes Herrlichkeit widerspiegeln und Elemente, die menschlich sind. Der wird von Menschenhand gebaut, dieser Tempel. Und die geben sich Mühe, wirklich von der Architektur her das Allerbeste aufzubauen, was sie können. Das ist auf der einen Seite so, diese Harmonie. Und dann kommen diese Verse 12 und 13. Du baust mir dieses Haus. Und dann kommt ein Bedingungssatz. Wenn du nach meinen Ordnungen lebst, meine Vorschriften befolgst und meine Gebote hältst und darin lebst, dann werde ich auch zu meinem Wort stehen, das ich deinem Vater David gegeben habe. Dann werde ich mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk Israel nicht verlassen. Ist eine Bedingung geknüpft. Der Tempel ist schön und gut, aber Gott kündigt hier an, dass er, sagen wir mal, nach Jahrhunderten von Ungehorsam des Volkes nicht mehr zögern wird, dieses Haus zu verlassen und sogar zerstören zu lassen. Aber gehen wir mal ein bisschen im Einzelnen dieses Kapitel noch durch. Das Thema habe ich so formuliert: Wir haben einen König, der den vollkommenen Tempel Gottes errichtet hat. Das ist quasi schon so formuliert als Vorwegnahme dessen, was wir in Jesus Christus haben. Gehen wir mal das eine oder andere hier im Text durch. Wir haben zu Beginn eine Zeitangabe. Kapitel 6, Vers 1. Im April des vierten Jahres, in dem Salomo über Israel regierte, und dann, es war das 480. Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, begann der König das Haus für den Herrn zu bauen. Wenn ihr euch ganz grob die Geschichte des Volkes Israel vor Augen führt, dann habt ihr die Geburt des Volkes ungefähr bei der Befreiung Israels aus Ägypten. Und kurze Zeit später, da geht Gott mit den Israeliten dann einen Bund ein, den Bund vom Sinai. Und dieser Bund enthält als Hauptgrundlage die Zusage Gottes, dass er der Gott dieses Volkes sein will. Und dieser Bund enthält eine Bedingung an die Israeliten. Sie sollen diesen einen Gott, Yahweh, der sie erwählt hat, den allein sollen sie anbeten. Das ist die Hauptbedingung in diesem Bund. Ja, wenn man jetzt mal, also seitdem, sagt der Verfasser, vielleicht stammen die Königebücher von dem Propheten Jeremia. Man weiß es nicht genau, steht nicht drin. Aber ne, wenn man, die Geschichte geht ungefähr, ja, sie geht bis zum Ende der Königszeit. Wenn man sich diese 480 Jahre Geschichte Israels vor Augen führt, was war denn das für eine Zeit? Also das Alte Testament berichtet davon. Ne? Also im zweiten Buch Mose wird davon berichtet, ein Teil. Also Gott führt sein Volk aus Ägypten zu sich an den Berg Sinai. Dort offenbart er sich ihnen auf grandiose Weise auf dem Berg Sinai. Er ordnet an, dass die Israeliten ihm ein heiliges Zelt bauen. Bevor sie es tun, begehen sie mal eben Bundesbruch mit dem goldenen Kalb. Und Gott kündigt Mose an, eigentlich war es da schon. Ich will nicht mehr im Bund mit diesem Volk stehen. Die hören einfach nicht auf mich. Aber nicht umsonst hat Gott Mose als Mittler eingesetzt. Mose verwendet sich für das Volk, sodass Gott darauf verzichtet, den Bund aufzulösen. Der Bund bleibt bestehen. Und dann kommen weitere Bestimmungen und Gesetze in diesem Bund. Das sind so die Stellen, die etwas schwieriger für uns zu lesen sind. Drittes Buch Mose, viertes Buch Mose. Dann hält Mose, kurz bevor er stirbt, eine ziemlich lange Predigt, das fünfte Buch Mose, und er schwört die Israeliten darauf ein, dass sie Gott gehorchen müssen, wenn sie in dem verheißenen Land bestehen wollen. Sie müssen sich an den Bund halten, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Und dann führt Gott unter Josua die Israeliten ins verheißene Land Kanaan. Und solange Josua lebt und auch noch eine Generation nach Josua, gehorchen die Israeliten einigermaßen den Bestimmungen des Bundes. Und dann beginnt die Richterzeit. Das ist eine wilde Zeit in der Geschichte Israels. Manchmal weiß man nicht mehr, also, was geschieht hier. Das sind ungefähr 300 Jahre dann Geschichte Israels. Und am Ende des Richterbuches kommt ein Refrain immer häufiger. In jener Zeit gab es keinen König in Israel. Und jeder tat, was er für richtig hielt. Und dann kommen die Samuel-Bücher. Auch die Samuel-Bücher beginnen, sagen wir mal, ja, Samuel ist ein Prophet und Priester nach dem Herzen Gottes. Aber die Israeliten bitten Samuel irgendwann, wir wollen einen König haben. Wir wollen nicht mehr nur durch Richter und Priester, ich sag mal, geführt werden. Wir wollen einen König haben, so wie das bei den Völkern um uns herum auch der Fall ist. Und diese Forderung deutete schon an, die Israeliten wollten einen König haben, ja fast anstelle von Gott. Ne, Gott sagt auch dem Samuel dann, die haben nicht dich abgelehnt, die haben mich abgelehnt. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Und dann schenkt, in Anführungsstrichen, schenkt Gott ihnen zuerst den König Saul. Das ist ein König, so wie ihn sich Menschen vorstellen. Und Saul gehorcht Gott nicht. Saul ist nicht in der Lage, den damaligen Hauptfeind der Israeliten zu besiegen, die Philister. Und dann erwählt sich Gott einen König nach seinem Herzen, den David. Und David, das ist jemand, der möchte Gott, nachdem er die Feinde besiegt hat, einen Tempel bauen. Aber Gott sagt ihm dann, dass er das nicht darf, weil er zu viel Blut an den Händen hat. Und dann ist Salomo dran. Und so haben wir jetzt hier die Verbindung zu dem heutigen Text. Salomo hat einen guten Start in seine Regentschaft. In 1. Könige 3, da bezeugt er seine Bereitschaft zur Unterordnung unter Gott. 1. Könige 3 von Vers 7. Herr, mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast. Und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Dem Herrn gefiel diese Bitte. Zu dem Zweck hatte Gott einst die Israeliten aus Ägypten befreit, dass er sie unter seine gnädige Herrschaft brächte. 2. Mose 19. Wenn ihr mir treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt für mich ein Königtum von Priestern und ein heiliges Volk sein. Mit anderen Worten verheißt Gott hier, ich will euch nahe kommen. Ihr sollt meine gnädige Herrschaft erfahren und genießen. Und jetzt, über 400 Jahre später, ist der vorläufige Höhepunkt in der Geschichte Israels erreicht. Gott hat durch Salomo das Volk Israel unter seiner gnädigen Herrschaft vereint, sodass es ihm jetzt als ein Königtum von Priestern dienen kann. Es gibt keine Feinde mehr. Der Tempel ist jetzt Ausdruck davon, dass Gott seinem Volk im verheißenen Land Ruhe vor seinen Feinden verschafft hat. Es soll sich nun in besonderer Weise unter König Salomo seiner Gegenwart und Gnade erfreuen und Gott als ihren höchsten König anbeten und dienen. Vers 1 ist von diesem Haus die Rede. Ein Haus für den Herrn. Hier wird jetzt nicht berichtet, an welchem Ort der Tempel erbaut werden sollte, aber im 2. Chronikebuch wird das erwähnt. Kapitel 3, Vers 1. Salomo begann damit auf dem Berg Moria in Jerusalem das Haus für den Herrn zu bauen. Den Platz hatte schon sein Vater bestimmt, weil ihm dort auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna der Herr erschienen war. Dies weist zurück auf Begebenheiten, die am Ende der Samuelbücher berichtet werden. Was wird da berichtet? Die Israeliten waren gegen Ende der Regierungszeit Davids gegenüber Gott ungehorsam. Was? Das wird nicht näher geschildert. Gott nimmt dies zum Anlass, dass David eine Volkszählung veranlasst. Und zwar in seinem Hochmut. Ist auch so eine, also Gott benutzt David in dessen Sünde, um sein Volk Israel zu strafen. Ja. David lässt diese Volkszählung durchführen. Vielleicht plante er auch dann einen Angriffskrieg gegen umliegende Völker. Hinterher hatte er aber ein schlechtes Gewissen. Und dann lässt Gott ihn aus mehreren Strafen sich eine aussuchen und David wählt dann 3 Tage Seuche für das Volk. Als die Seuche wütet, bietet sich David als der Schuldige an, der allein es verdient hat, bestraft zu werden. Gott befiehlt ihm daraufhin, in Jerusalem einen bestimmten Ort aufzusuchen, an dem er für das Volk Opfer darbringen soll. Und dann kauft David sich diesen Ort. Das ist ein Dreschplatz. Und er opfert dort Opfer, um Gottes Zorn zu besänftigen. Gott erhört ihn und macht der Seuche ein Ende. Und dann erbaut Salomo Jahre später an dieser Stelle den Tempel, an dem Gott Sühne schafft für sein Volk, damit er unter ihm wohnen kann. Ja, vielleicht so viel. Jetzt erwartet ihr sicherlich nicht, dass ich hier zu jedem einzelnen Vers ausführlich was sage. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von Architektur. Vielleicht den ein oder anderen Hinweis nur. Also der Tempel ist ziemlich groß, 30 Meter lang, 10 Meter breit, 15 Meter hoch. Ja, heute gibt es in fast allen Städten größere Gebäude, aber damals war das eine Hausnummer. Aber hier vielleicht ein Hinweis, Kapitel 7, Vers 1, also 1. Könige, Kapitel 7, Vers 1. An seiner eigenen Palastanlage baute Salomo 13 Jahre, bis alles fertig war. Er baute das Libanon-Waldhaus, das 50 Meter lang, 25 Meter breit und 50 Meter hoch war. Was ist denn das jetzt? Also Salomo baut ein Haus für Gott, das ist schon ziemlich groß, und dann baut er ein Haus für sich, das ist aber noch größer. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, den der Verfasser uns hier gibt. So nach dem Motto, also das mit der Sünde Salomos, das fängt nicht erst am Ende seines Lebens an. Irgendwie steckt schon vorher bei ihm so ein Wurm drin, über den und Gott sieht gnädig drüber hinweg. Aber ich erinnere an das Predigtthema. Wir haben einen König oder wir brauchen einen König, der den vollkommenen Tempel Gottes errichtet. Salomo ist es nicht. Vielleicht hier noch ein Hinweis darauf nochmal. Warum durfte David den Tempel Gottes nicht errichten? Weil ich sag mal, an David hatte Gott, also von allen Königen in der Geschichte Israels, hatte Gott an David am meisten Wohlgefallen. Mehr noch als an Salomo. Warum aber durfte David für Gott keinen Tempel bauen? Da gibt's eine Stelle im 1. Chronikenbuch, Kapitel 22, Verse 7 bis 10. Da spricht David zu Salomo: Mein Sohn, ich hatte mir vorgenommen, selber ein Haus für den Namen des Herrn, meines Gottes, zu bauen. Aber da erging an mich das Wort des Herrn, er sagte zu mir: Du hast ständig Kriege geführt und viel Blut vergossen, darum sollst du kein Haus für mich bauen. Doch dir wurde ein Sohn geboren, Salomo. Er wird, wie sein Name sagt, ein Mann des Friedens sein. Ich selbst werde dafür sorgen, dass Israel unter seiner Regierung in Ruhe und Frieden leben kann und von keinem Feind bedroht wird. Er soll das Haus für mich bauen. Also ein interessanter Gedanke. Der Tempel soll Ausdruck eines bereits hergestellten Friedens in Israel sein. Salomo selber hat diesen Frieden nicht hergestellt, sondern sein Vater David. David ist es gewesen, der durch Kriege den Hauptfeind, die Philister, in die Schranken gewiesen hat. Aber weil David eben zu viel Blut an den Händen hat, sagt Gott ihm: Du legst nicht Hand an meinen heiligen Tempel. Der Tempel soll Ausdruck eines vollbrachten Friedens sein. Der Tempel steht für so etwas wie Vollendung. Jetzt kommt Gott und nimmt Wohnung unter seinem Volk. Alles ist gut. Vielleicht Vielleicht noch etwas zum Aufbau und zum Innenausbau des Tempels. Bemerkenswert ist, dass der Tempelraum wie die Stiftshütte zweigeteilt ist. Es gibt einen heiligen Raum, den man durch eine Tür betritt, und im hinteren Bereich gibt es dann das Allerheiligste. Es ist dann ein Raum, dessen Ausmaße hier geschildert werden. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Kapitel 6, Vers 20. Dieser Raum war 10 Meter lang, 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Es ist im Alten Testament der einzige Raum, der in seinen 3 Dimensionen, in seiner Ausdehnung beschrieben wird. Wenn ihr ganz ans Ende der Bibel geht, in die Offenbarung, da gibt's noch einen Tempel, der in seiner 3-dimensionalen Gestalt beschrieben wird. Auch ein Würfel, das ist das himmlische Jerusalem. Es ist natürlich ein Sinnbild, ne? Das ist hier, also dieser Würfel im Heiligtum symbolisiert die Welt, wie sie eigentlich sein sollte, wo Gott und Menschen vereint sind. Es ist ein Raum, wo die Innenwände mit Gold bedeckt sind. Dort kommt dann die Bundeslade hinein mit den 10 Geboten drin. Vor dem Allerheiligsten wird ein Räucheraltar aus Zedernholz aufgestellt, damit bei bestimmten Handlungen die Sicht auf die Bundeslade und die Cherubim verhüllt wird. Und es ist deutlich, dass der Tempel in Verbindung mit dem heiligen Zelt steht. Er löst es ab. Das heilige Zelt, die Stiftshütte, hat Israel über Jahrhunderte begleitet. Und jetzt löst der Tempel es ab. Das einzige Verbindungsglied, sagen wir mal, ist die Bundeslade mit den 10 Geboten drin. Ja, jetzt hier zu diesen Versen, Verse 11 bis 13. Damals erging das Wort des Herrn an Salomo. Er sagte zu ihm: Was dieses Haus betrifft, das du baust, du bist verpflichtet, nach meinen Geboten zu leben, meine Rechtsordnungen zu befolgen und meine Weisungen zu achten. Wenn du das tust, werde ich dir gegenüber die Zusage einlösen, die ich deinem Vater David gegeben habe. Dann werde ich mitten unter den Israeliten wohnen und mein Haus und mein Volk Israel niemals im Stich lassen. Und im Alten Testament ist es an vielen Stellen so, also hier, ne, wenn so ein Wenn-Satz kommt, der eine Bedingung formuliert, die erfüllt werden muss, dann wird die Bedingung meistens nicht erfüllt. Dann kommt das, was in dem Dann-Satz formuliert wird. Oder hier, ne, eben nicht. So will ich mein Wort an dir erfüllen, das ich deinem Vater David verheißen habe. Und wenn man dann im Königebuch weiterliest, dann geht es nach diesem Höhepunkt in der Geschichte Israels schnell wieder den Bach runter. Und das hat dann zur Folge, dass die Zusagen, die Gott mit dem Königtum Davids und mit dem Tempel in Jerusalem gegeben hat, so keine Erfüllung finden. Also irgendwie, ja, der Wurm ist drinne. Der König ist nicht vollkommen, aber auch der Tempel ist irgendwie eine rein zeitliche Ordnung. Der Tempel, der kann nicht wirklich Gottes Herrlichkeit fassen. Der König, der diesen Tempel baut, der versagt auch darin, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Ich beziehe mich jetzt insbesondere auf das, was gegen Ende der Regierungszeit Salomos berichtet wird. Das könnt ihr nachlesen, vor allem in 1. Könige 11. Salomo hat irgendwann 700 Frauen. Viele von denen sind Angehörige anderer Religionen. Und er nimmt sich den ein oder anderen Götzen dann zu seinem Gott hinzu. Im Alten Testament ist es dann schon so, dass auf eine Zeit vorausgeblickt wird, wo Gott selbst das, was er hier fordert, erfüllen wird. Wo dieser Wenn-Satz, wenn man so will, nicht mehr von Menschen erfüllt werden muss, sondern von Gott selbst. Es gibt ein bemerkenswertes Kapitel im Propheten Hesekiel, Kapitel 34, da blickt Gott zurück auf die Geschichte Israels unter seinen Königen. Die meisten von ihnen waren Hirten, die ihre Herde ausgebeutet haben. Und dann kündigt Gott hier an, dass er selbst sich seines Volkes als oberster Hirte und König annehmen wird. Das ist die entscheidende Ansage von Gott. Wenn es keinen menschlichen König gibt, durch den ich meine gnädige Herrschaft aufrichten kann, dann werde ich selber als König zu meinem Volk kommen. Und ich werde in einer Weise unter ihnen Wohnung nehmen, dass es für immer ist. Und dann gibt es auch beim Propheten Hesekiel Voraussagen eines zukünftigen Tempels, der die Herrlichkeit des salomonischen Tempels überragt. Hesekiel 40 bis 48, also ein richtiger Block. Und am Ende sagt Gott, dass er in diesem Tempel für immer Wohnung nehmen wird unter seinem Volk. Und Gott zeigt dem Propheten in einer Vision einen Tempel auf der Erde. Bemerkenswert ist, dieser Tempel wird nicht von Menschenhand erbaut, wie der salomonische Tempel. Und dann sieht der Prophet Hesekiel, wie Gott mit seiner Herrlichkeit Einzug in diesen Tempel hält. Und der letzte Vers beim Propheten Hesekiel lautet dann Kapitel 48, Vers 35. Und das ist dann bezogen nicht nur auf den Tempel, sondern auf die ganze Stadt Jerusalem. Ihr Name heißt künftig, hier ist der Herr, hier ist Jahwe. Also Hesekiel blickt voraus auf eine Zeit, wo Gott ein für alle Mal Wohnung nehmen wird unter seinem Volk. Ein für alle Mal, für alle Ewigkeit. Hesekiel bringt das ein Stück weit so zum Ausdruck, dass er Kategorien des alten Bundes heranzieht. Aber es ist eine Vision. Aber diese Vision ist gefüllt mit Kategorien des alten Bundes. Da ist von einem Gebäude die Rede. Und man fragt sich, ja, ist das jetzt die letztgültige Erfüllung solcher Zusagen, dass Gott Wohnung nehmen will unter seinem Volk? Und wir müssen ins Neue Testament. Da finden wir dann die letztgültige Antwort. Und ich habe mir, also im Neuen Testament steht da so viel dazu, ich habe mich einfach mal auf das Johannesevangelium beschränkt. Wir haben einen König, der den vollkommenen Tempel Gottes errichtet hat. Der Evangelist Johannes steigt in seinem Evangelium ein mit dem Vers: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das klingt rätselhaft. Eine Klärung vollzieht Johannes einige Verse später. Er, der das Wort ist, also göttliche Würde hat, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Johannes benutzt hier ein Verb, also lebte unter uns, wörtlich, er schlug sein Zelt auf, mitten unter uns, in Anlehnung an das heilige Zelt im alten Bund, diese Stiftshütte. Also der Sohn Gottes wird Mensch und dass er Mensch wird, hängt damit zusammen, dass jetzt diese Zusagen erfüllt würden, die Gott im Alten Testament gegeben hat. Er will Wohnung nehmen unter seinem Volk. Ja, wie jetzt? Dadurch, dass ihm ein Gebäude errichtet wird? Nein, indem er selber Mensch wird. Es gibt dann, Johannes berichtet davon, dass Jesus Christus mal eine Auseinandersetzung hat in Jerusalem. Zum Passafest treibt Jesus Geldwechsler und Taubenverkäufer aus dem Vorhof des Tempels heraus. Und dann berichtet Johannes, die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Oder mit anderen Worten, seit wann legst du fest, wer sich im Tempelbereich aufhalten darf und wer nicht? Das legt Gott doch fest im alten Bund. Jesus gab ihnen zur Antwort, reißt diesen Tempel ab. Und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hat. Also mit anderen Worten, zu dem Zeitpunkt haben auch die 12 Apostel nicht verstanden, wovon Jesus sprach. Also, soweit wollten sie einfach nicht denken, wie jetzt. Also Jesus ersetzt mit seinem Leib diesen großen Tempel in Jerusalem, oder wie? Jesus Christus wurde dann später am Kreuz hingerichtet. Dort gab Gott ihn als Opfer für unsere Sünden hin. Nach 3 Tagen wurde er auferweckt und damit besiegelt, dass die Schuld des Volkes ein für allemal gesühnt ist. Jesus Christus ist als der auferstandene Herr so etwas wie der wahre Tempel Gottes. Das könnt ihr schon daran erkennen, also Jesus Christus als Person, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wenn wir jetzt unser Leben Jesus Christus anvertrauen, was ist denn das eigentlich für ein Vorgang? Da betreten wir so etwas wie den wahren Tempel Gottes. Eine neue Schöpfung. In Jesus begegnet uns Gott selbst. Er ist unser König und er führt uns in die vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft mit Gott durch Jesus, die ist so innig, dass auch von uns als von Tempeln Gottes die Rede sein kann. Johannes berichtet von dem, was Jesus seinen Jüngern kurz vor seinem Tod gesagt hat, in den sogenannten Abschiedsreden. An einer Stelle erklärte ihnen, dass er durch den Geist Gottes für immer bei ihnen sein wird. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Das sagt Jesus kurz vor seiner Hinrichtung und er macht hier schon mal deutlich, was durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung von den Toten herbeigeführt werden wird. Gott wird auf dieser Grundlage für immer Wohnung nehmen unter seinem Volk und in jedem einzelnen Gläubigen. Ja, was ist da damals am Kreuz passiert? Warum ist das Kreuz, der Opfertod, warum hat er diese Wirksamkeit? Als Gott Jesus, als Menschen in ihrer Bosheit Jesus am Kreuz hingerichtet haben, was geschah damals? Da hat Gott selbst gehandelt. Gott hat die Schuld jedes Einzelnen von euch an Jesus, seinem Sohn, bestraft. Ein für alle Mal. Auf dieser Grundlage nimmt Gott euch in seine Familie auf. Hingerichtet wurde damals kein Geringerer als der Sohn Gottes selbst, der König von Israel. Und vielleicht hier noch das eine oder andere zu dem Königstitel von Jesus. Da berichtet Johannes mit einiger Ironie Folgendes. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus, schreibe, dieser Mann hat behauptet, König der Juden zu sein. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Pilatus wollte jetzt nicht der Wahrheit Ausdruck verleihen, er wollte den Juden eins auswischen. Aber Gott im Hintergrund wollte, dass dieses Zeugnis am Kreuz steht. Der, der da hängt, ist niemand anders als der König von Israel. Und zwar der eine wahre König, der den Tempel Gottes errichten würde. Wir haben einen König, der den vollkommenen Tempel Gottes errichtet hat. Unter König Salomo hat Gottes Volk im Alten Bund einige Jahre in Ruhe und Frieden gelebt. Aber Salomo war ein Sünder wie wir. Er konnte den Auftrag Gottes nicht erfüllen. Er konnte zwar einen Tempel von Menschenhänden erbauen lassen. Gott mochte diese Wohnung erwählen, aber im Falle fortlaufenden Abfalls konnte Gott auch die Zerstörung eben dieses Tempels verfügen. Und gegen Ende der Geschichte Israels wird das eben genau das berichtet. Gott selber führt ein Heer von Babyloniern herbei und die zerstören diesen Tempel, den Gott einst durch Salomo aufbauen ließ. Dieser von Menschen gemachte Tempel war ja auch nur ein Abbild der wahren Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Jesus, er ist der wahre Tempel und durch ihn selber werden auch wir zu Tempeln Gottes. Aber notwendig war, dass Jesus, anders als Salomo, Gott in allen Dingen gehorsam war. Und Jesus war gehorsam. Bis zum Tod am Kreuz. Unser König hat sein Leben für uns, seine Knechte, gegeben. Er nennt euch seine Brüder und Schwestern. Er macht euch zu Angehörigen einer neuen, ewigen Menschheit. Und darum beten wir Gott nicht mehr auf der Grundlage alttestamentlicher Kategorien zu Gott. Wir suchen nicht einen bestimmten Ort auf, um Gott besonders nahe zu kommen. Jesus hat das mal einer Frau erklärt. Glaube mir, liebe Frau, es kommt die Zeit, wo ihr, Samariter, den Vater weder auf diesem Berg und wir ihn weder in Jerusalem anbeten werden. Die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Tja, ihr seid wahre Anbeter Gottes. Ich gucke jetzt natürlich keinem von euch ins Herz. Woran könnt ihr erkennen, dass ihr wahre Anbeter Gottes seid? Wenn ihr eine aufrichtige Freude über Jesus Christus habt. Oder noch anders gesagt, wenn Jesus Christus für euch das höchste Gut ist, das es gibt. Ja, auch wir sind im neuen Bund in diesem Leben nicht gefeit gegen Götzendienst, gegen Gleichgültigkeit im inneren Menschen. Von daher ein Stück weit gilt diese Aufforderung oder Warnung immer noch. Ne? Jesus hat alles erfüllt. Wir werden aufgerufen, im Glauben an Jesus Christus auszuharren. Jesus macht an einer Stelle des Johannesevangeliums deutlich, woran, also an welchem äußeren Verhalten insbesondere, kann man die Jesus Jünger erkennen. Woran kann man sehen, dass sie so etwas wie der wahre Tempel Gottes sind, wo Gott Wohnung genommen hat? Da sagt Jesus, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Es ist hier so ähnlich wie beim Tempel, so eine örtliche Redeweise. Bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Das kennzeichnet den Tempel Gottes. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Also merkt euch das, dieses eine Gebot steht für Jesus im Zentrum. Das kennzeichnet uns als Tempel Gottes. Es ist die Liebe zu Gott und untereinander. Wenn ihr also den Anspruch erhebt, hier in Gummersbach Tempel Gottes zu sein, dann achtet vor allen Dingen auch darauf, neben dem Glauben an Jesus Christus, dass ihr in der Liebe zueinander lebt und darin wächst. Amen.